Ich möchte ein paar Einleitbemerkungen machen, dann gern etwas zu Wohl und Wehe von Verfassungsänderungen sagen, natürlich nur skizzenhaft, die Zeit ist ja knapp. Und dann noch ganz kurz vielleicht ein Stichwort des Verfassungspatriotismus und die Rolle im Grunde jetzt nochmal ganz kurz anreißen vielleicht, weil das auch vielleicht mit dem Thema Bezüge zum Thema hat. Anlassjahr Jubiläum des Grundgesetzes, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir alle, glaube ich, haben schon das ein oder andere Grundgesetzjubiläum erlebt, nicht das erste, dieses 70-jährige. Ich habe den Eindruck, es ist doch ein wenig anders jetzt als in den Jahren, vielleicht vor 15, 20 Jahren. Das ist ein Jubiläum, wo viel stärker auch inhaltlich diskutiert wird über die Verfassung. Es ist, glaube ich, ein Jubiläum, wo man auch nochmal 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung Revue passieren lässt, auch da noch zu einer anderen Bewertung kommt. Und ein Jubiläum, wo man auch das man auch bewusster wahrnimmt, aus meiner Sicht, als vielleicht Jubiläen zuvor, weil vielleicht auch die Grundlagen, Fundamente, Konsens unserer Gesellschaft vielleicht mehr in Zweifel steht, mehr angegriffen ist als bei den Jubiläen der letzten Jahre. Und man könnte jetzt vielfältige Krisen und Veränderungen und Verunsicherungen aufzählen. Ich will es nur telegrammartig machen. Natürlich Europa in der Krise, da kommt vielleicht auch so etwas wie das Verfassungsgericht mit seiner deutschen Verfassungsidentität für manche als Balsam daher, auch wenn es vielleicht in sich auch wieder Probleme birgt. Wir haben eine vielfältiger werdende Gesellschaft. Und ich meine nicht nur das Thema Zuwanderung, das ist nur ein Aspekt. Auch die Frage, Lebensformen werden vielfältiger sichtbar. Wir haben natürlich die Effekte der Globalisierung, einmal im Sinne einer vernetzten Wirtschaft, aber eben auch bis hin zu einer eigentlich globalen Diskussion, etwa zum Klimaschutz. Wir haben viertens und letztens nur an dieser kurzen Aufzählung die Fragen der Digitalisierung, die natürlich auch Chancen und Bedrohungen zugleich ist. Und mit all diesen Herausforderungen, man könnte ein paar noch hinzufügen, wird die Verfassung auch konfrontiert. Man sucht unmittelbar Lösungen in der Verfassung, im Verfassungstext oder in der verfassungspolitischen Diskussion, dass man sozusagen aufgrund dieser Herausforderung unsere Verfassung ergänzen, verändern möchte. Ich will mir ein bisschen überspitzt sagen, oft auch so ein bisschen den Eindruck, dass da, der Wunsch auch manchmal nach einer Wiederherstellung der Vorkrisenzeit, wenn es jemals gegeben haben sollte, ist sozusagen, man will eine Art Biedermeier zurück und das muss in einer Heilsformel oder in einer vielleicht Beschwörungsformel im Verfassungstext doch zu machen sein. Also so ein bisschen der Wunsch auch, die Veränderungen zu managen, indem man in der Verfassung eigentlich sozusagen den Status quo ante wieder herstellt. Nicht der einzige, aber glaube ich ein Aspekt vom Wunsch nach Verfassungsänderung. Ich glaube, dass der Deutsche Bundestag gut daran getan hat, dass wir nicht eine Feierstunde zum 70. Geburtstag gemacht haben, sondern eine wirklich lebendige verfassungspolitische, auch lange Debatte, weil eben Verfassung kein Pokal ist, den man in irgendeine Vitrine stellt und bestaunt, sondern die natürlich auch erfochten und diskutiert werden muss. Trotz allem, das wäre dann schon mein zweiter Teil, die Frage Verfassungsänderungen, Wohl und Wehe, hat man schon den Eindruck, dass wir auch in dieser oder in vielen Debatten zum 70. Jahr Jubiläum, gerade eben vor dem Hintergrund dieser Krisen, wo vielleicht die Verfassung ein wenig Ordnung und vielleicht sogar Heil hineinbringen soll, natürlich schon oft die Verfassung auf ein Podest stellen, was man alles mit ihr und durch sie erreichen will, was sie alles leisten soll. Vielleicht vergessen, dass sie eigentlich erstmal ein Normtext ist, der bestimmte Anordnungen trifft, bestimmte Grenzen auch staatlichem Handeln aufzeigt. Wenn man aber selbst bei diesen hervorragenden Lobreden auf die Verfassung mal etwas Kritisches finden will oder ansprechen will, dann kommt bei vielen an erster Stelle ja eigentlich sei nicht das heutige Grundgesetz das beste aller Grundgesetze gewesen, sondern der Urtext von 1949. Und alles andere wäre dann sehr eine negative Entwicklung gewesen, hätte Dinge dann verkompliziert, die sprachliche Poesie beseitigt oder um verwaltungsvorschriftsmäßige Texte ergänzt. Das ist bekannt und in der Tat, ich würde zustimmen, dass von den über 60 Verfassungsänderungen, die es bislang gab, ich glaube 63, nicht alle ein Ausdruck sprachlicher Mustergültigkeit ist. Das treffen wir also nicht nur bei Gesetzen an, wo Sie offenbar darüber diskutiert haben. Manche von ihnen sind zu lang, also eher die Länge von Verwaltungsvorschriften als von einer Verfassung, die wohl Napoleon mal gesagt haben soll, sie müsse kurz und unklar sein. Möchte ich mir nicht zu eigen machen, aber jedenfalls kurz, das kann man jedenfalls bei Verfassungsänderungen nicht sagen. Und sie spiegeln natürlich oft zu sehr wider, das politische Gerangel, was sozusagen ihnen vorgelegen hat, das dazu geführt hat, dass sich dann Kompromisse aus 2, 3, 4 Parteien bilden mussten, auch nicht nur politische Parteien, auch Bund, Länder. Und das hat dann oft zu sehr komplexen Texten geführt. Es gibt ein Zitat beispielsweise von Professor Hennecke, dem Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages zur jüngsten Verfassungsänderung, wo wir eigentlich dem Bund ermöglicht haben, mehr Geld den Ländern zu geben für Schule und Bau. Im Gegenzug will der Bund aber auch kontrollieren. Das ist dann so kompliziert geworden, dass Hennecke sagte, das sei wirklich Verfassungsschrott. Würde ich mir auch so in dieser Schärfe nicht zu eigen machen. Aber dass es suboptimale Verfassungsgebung war, das würde ich, glaube ich, schon, auch wenn ich es natürlich Mittäter war, auch als Abgeordneter mit zugestimmt habe, durchaus gelten lassen. Ich glaube aber, und das war der meine Punkt hier, ich will jedenfalls im Abstrakten oder im Grundsätzlichen eine Lanze für Verfassungsänderungen brechen. Weil, glaube ich, eine Verfassung, und wir sehen da, wo das nicht der Fall ist, wie schwierig das ist, die Möglichkeit der Veränderung, der Anpassung an neue Herausforderungen, auch an neue politische Grundströmungen haben muss. Diese Möglichkeit muss es geben. Und sie sollte es möglichst nicht nur geben, indem man den Wortlaut weit oder allzu weit auslegt. Sie kennen das Goethe-Zitat, im Auslegen seid frisch und munter, legt ihr es nicht aus, so legt was unter. Das ist nicht mein Idealbild der Verfassungsanwendung. Und deswegen muss es das Ventil von Verfassungsänderungen geben. Und gerade da, wo es schwierig ist, Amerika, hohe Hürden der Verfassungsänderung, viel höher als bei uns. Oder Änderung europäischer Verträge, europäischen Primärrechts, hochschwierig bei 28 Mitgliedstaaten, die dann und bald vielleicht 27 im Konsens das mitmachen müssen. Da ist der Druck umso größer, es unterhalb einer Verfassungsänderung was unterzulegen. Und da bin ich eben als Parlamentarier, auch als Staatssekretär, aber vor allem als Parlamentarier, sehr allergisch. Weil ich glaube, wenn eine Gemeinschaft, ein Staat sich eine Verfassung gibt, dann kann das ja nicht heißen, und zusätzlich auch hoffentlich noch ein Verfassungsgericht, wie bei uns, kann das ja nicht heißen, ich stelle einen Blankoscheck aus, also ich schreibe da irgendwas rein und lege das mal in den nächsten Jahrzehnten so aus, wie er meint, und dann passt das schon so, sondern dynamische Verfassungsentwicklung soll es primär über Verfassungsänderungen und nicht über Verfassungsrechtsprechung geben, so jedenfalls meine These. Ich will das jetzt nicht zu lange machen, könnte das noch gerne weiter ausführen, tue ich nicht. Ich finde natürlich an anderer Seite auch, weder mit Verfassungsauslegen noch mit Verfassungsänderungen darf man es nicht übertreiben. Denn immerhin sollte die Verfassung aus meiner Sicht eben nicht, auch das ist eine These, die man diskutieren kann, aus meiner Sicht nicht an der Spitze des Fortschritts marschieren, der übrigens ja von jedem auch anders definiert wird. Der Fortschritt des einen ist sozusagen die Katastrophe des anderen, sondern sie muss sozusagen eher den Konsens festhalten und stabilisieren. Und deswegen muss man bei allen Änderungen, das ist auch noch eine abstrakte Aussage, oder Wünschen nach Verfassungsänderung, wirklich sich mal tief durchatmen und fragen, wollen wir diesen Handlungsspielraum an der Stelle wirklich dem Gesetzgeber wegnehmen, mit einfacher Mehrheit? Wollen wir es wirklich auf eine höhere Stufe stellen, damit zwar nicht unmöglich machen, dass wir es dann nochmal ändern, aber es deutlich schwerer machen. Und ich glaube, diesen Lackmustest bestehen jedenfalls nicht alle der Forderungen, die es da gibt. Ich finde, Dieter Grimm, Rechtsprofessor und früher Verfassungsrichter aus Berlin, hat recht, wenn er sagt, dass es im Überfrachten des Grundgesetzes nicht allein um Schönheitsfehler gehe, dass sich hier um ein echtes Demokratieproblem handelt, weil eben das Grundgesetz damit auch Dinge dem demokratischen Gesetzgeber entzieht. Und das gilt für mich insbesondere für die Diskussion um nicht alle, aber die allermeisten Staatsziele. Ich will nicht sagen, dass generell Staatsziele vom Übel sind, aber da muss man sehr viel kritischer rangehen. Also wir haben jetzt Diskussionen Klimaschutz, Kultur, Sport, viele andere. Eines, kann man gleich in das Grundgesetz vertiefen, wo ich etwas offener bin, ist Generationengerechtigkeit, weil es eine andere Dimension nochmal reinbringt, die gegen Sozialstaatsprinzip, glaube ich, im Grundgesetz gut tun würde. Aber generell bin ich da etwas skeptisch, zumal, sage ich auch dazu, auch bei vielen dieser Änderungen nicht ganz klar wird, gerade bei Staatszielen, was soll sich denn konkret ändern dadurch? Bei manchen schon, aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist jetzt ganz gut, jetzt werden wir zur Zeit, das ist sogar die Grundrechtszahl, eher Kinderrecht im Grundgesetz. Da würde ich sagen, eher als Staatsziel denn als Grundrecht, aber bin eher etwas skeptisch, nicht weil ich was gegen Kinder habe oder weil ich sage, wir müssen nicht mehr für Kinder tun. Aber viele, die das fordern, können mir nicht bisher genau angeben, was sich ändern soll. Ob dieses diffizile System zwischen dem Erziehungsrecht der Eltern und dem Wächteramt des Staates darüber, das ist ein relativ gut austariertes System, Artikel 6, ob das wirklich nochmal neu aufgerüttelt und durchgemischt werden soll. Als eher konservativ Denkender sage ich, wenn es relativ gut funktioniert, nicht drangehen und da, wo es Handlungsbedarf gibt, den ich auch sehe, Kinderschutz, schauen, was wir in den einfachen Gesetzen noch machen müssen und vor allem in der Verwaltungspraxis, denn die Verfassung kann nicht alles lösen. Und damit letzte Bemerkung, die ein bisschen vielleicht ein klein wenig vom Thema wegführt. Verfassungsänderungen hin oder her, die Verfassung wird heute, ich habe es eben gesagt, nicht nur als Normtext verstanden, sondern soll auch viel leisten. Wir alle erinnern uns auch noch, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war es doch vor allem das Grundgesetz, was immer hier halten sollte, für die Integration. Vielleicht auch manchmal, weil wir uns nicht getraut haben zu sagen, wo hinein denn sonst wir noch Integration erwarten. Die Diskussion muss man gesellschaftlich, finde ich, führen, ob man es Heimat, Leitkultur oder Zivilgesellschaft nennt. Aber das Grundgesetz soll das alleine richten. Ich glaube, das Grundgesetz kann einen Teil davon richten, es kann es aber nicht alleine richten. Ich glaube auch, dass wir deshalb Verfassungspatriotismus zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft brauchen. Ich glaube aber, dass wir den normalen, also den klassischen Patriotismus genauso brauchen, weil auch da Birkenförde, glaube ich, in einem anderen Kontext zwar gesagt, recht hat, dass man eben die Verfassung selbst sich nicht wie Münchhausen aus dem Schopf, aus dem Sumpf ziehen kann, sondern dass wir auch gesellschaftliche Werte brauchen, gesellschaftliche Einflüsse, die diesen Staat zusammenhalten. Verfassung ist ein Element, aber letztlich auch ein Normtext. Und trotz allem ist der Verfassungspatriotismus in Verfassung als zusammenbindendes Element wichtig, aus dem Grunde auch Vorsicht mit allzu eilfertigen Änderungen. Mir ist das, wenn ich den Eindruck noch mal teilen darf, noch mal besonders aufgefallen, diese verbindende Kraft der Verfassung bei der Veranstaltung der Deutschlandstiftung Integration vor einigen Wochen. Christian Wulff hat unter anderem dort gesprochen. Und ich habe es im Bundestag noch mal zitiert, nicht Wulff, aber die Preisträgerin dort, Margot Friedländer, eine Jüdin, die im KZ, in Theresienstadt war, überlebt hat, nach USA ausgewandert ist und mit 88 Jahren zurück in ihre Heimatstadt Berlin und ins Land des Grundgesetzes gekommen ist. Und das Veranstaltung war eine Preisübergabe an sie, aber zugleich auch der Beginn einer Kampagne, wo junge Migranten gesagt haben, Deutschland, ich lebe hier auf gutem Grund. Also das Grundgesetz aus Sicht von Migranten, die haben sich jeweils Artikel herausgesucht, Margot Friedländer hat sich die Menschenwürde herausgesucht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich war eine ganz bewegende Veranstaltung, auch eine bewegende Kampagne dieser Stiftung Integration. Ich finde, das ist, wenn man das so sagen darf, eigentlich auch das Zurückkommen beispielsweise dieses Menschen, Margot Friedländer, ein Geschenk, was uns das Grundgesetz selbst zu seinem 70. Geburtstag macht. Das ist noch kein Ausschlussgrund, dass das Grundgesetz nicht auch noch besser werden kann, aber wir sollten auch mehr darüber nachdenken, was wir in diesem Grundgesetz bereits haben. Kann es immer noch an einigen Stellen verändern, aber vor allem haben wir ein sehr gutes Grundgesetz. Dankeschön.